Ich möchte gerade am Anfang noch ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier treffen können, um Gottesdienst zu feiern, dich zu ehren und von dir zu hören. Und bitte dich, dass du jenes Herz hier bereit machst, zu hören, was du ihm zu sagen hast, mir die richtigen Worte schenkst, um zu vermitteln, was du weitergeben willst. Und danke dir, dass du hier mit dabei bist. Amen. Wer von euch kennt das Gefühl zu denken, so geht es nicht weiter? Also irgendwas im Leben, wo man denkt, so kann es nicht weitergehen, es muss sich hier etwas ändern. Ich hatte zum Beispiel sowas bei meinem Mathematikstudium, ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, ich bin nach einer Vorlesung mit ein paar Freunden durch den Gang gelaufen und die haben sich über Mathematik unterhalten und ich habe gedacht, ich habe echt keine Lust damit zu reden und das interessiert mich nicht, was sie sagen und dachte, das ist so ein Gefühl, das ich eigentlich ziemlich oft hier habe und dachte, irgendwas ist hier falsch, so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwas ändern. Bei meinen Eltern kriege ich zum Beispiel mit, dass so das Thema, dass immer ein paar Kilos dazukommen, so etwas ist und man denkt, okay, Süßigkeiten essen müsste man vielleicht mal ein bisschen reduzieren, so geht das nicht weiter. Dann hört man auf, Süßigkeiten zu essen und merkt, so geht das auch nicht weiter, kann auch passieren. Aber ich denke, jeder von uns hat so seine Geschichten, wo man an einen Punkt kommt, so geht es nicht weiter und dann will man etwas ändern. Und das, was ich jetzt am Anfang genannt habe, das sind alles lösbare Probleme, sage ich mal. Das sind Dinge, wo man sagt, so geht es nicht weiter, aber man sehen kann, okay, ich habe eine Lösung. Ich weiß, was ich bei meinem Verhalten ändern kann, damit sich das ändert, was so nicht weitergehen kann. Aber wie ist es, wenn ich sage, so geht es nicht weiter und ich keine einfache Lösung habe, wie ich die Situation ändern kann? Wie ist es, wenn ich eine schwere Krankheit habe und sage, so kann es nicht weitergehen, aber nicht sehe, wie ich es konkret ändern kann? Wie ist es, wenn ich mit Süchten zu kämpfen habe, mit irgendetwas, was mein Leben kontrolliert, was ich so gerne loswerden würde, aber ich habe keine Idee, wie ich das aus eigener Kraft schaffen kann? Wie ist es, wenn die Beziehungen zu meinem Umfeld leiden und ich denke, so kann es nicht weitergehen und keine Idee habe, wie sich das konkret ändern kann? Wir sind dann oft in der Situation, dass wir denken, und das ist absolut richtig, so zu denken, ich brauche hier Gott, ich brauche hier, dass Gott eingreift und für einen Durchbruch sorgt, dass sich etwas radikal in meiner Situation ändert. Ich kann das nicht aus eigener Kraft schaffen. Gott muss in solchen Situationen handeln. Aber es ist nicht so einfach, dahin zu kommen, und ich möchte, dass wir uns heute zusammen angucken, wie wir uns in die Position bringen können, damit Gott gerne handeln will. Und dafür will ich, dass wir uns angucken in Johannes 5, Vers 1 bis 9. Da gibt es einen Mann, der genau diese Situation hatte, dass er gedacht hat, so geht es nicht weiter, aber keinen einfachen Ausweg hatte. Und ich möchte zum Anfang die Verse 1 bis 5 vorlesen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Und dann steht da, andere Handschriften fügen hinzu, und ich möchte das auch mit vorlesen. Wenn man das später weiterliest, dann merkt man, dass auf jeden Fall irgendetwas daran sein muss. Da steht, diese Kranken, Blinden, Lahmen und Dürre, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Und die Sache ist, wir sehen später, auf jeden Fall glauben die Leute, die da liegen, dass in diesem Teich irgendetwas passieren wird, dass sie gesund werden können. Und ob das dann genau so ist, wie das hier steht, dass es ein Engel war, ich glaube, dass das so ist, aber selbst wenn man sich damit schwer tut, das zu glauben, spielt keine Rolle für die Geschichte. Tatsache ist, die Menschen an diesem Teich sind da und erwarten, dass wenn in dem Wasser etwas passiert, dass Heilung passieren kann. Und es steht da, es war aber ein Mensch dort, und das ist der, den wir uns angucken wollen, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 Jahre, das ist was man ziemlich leicht überliest, aber wenn ich mir das vorstelle, ich brauche noch ein bisschen mehr als 10 Jahre, bis ich überhaupt einen Lebensumfang habe, der so lange ist. Und ihr könnt mal von eurem Alter 38 Jahre abziehen und überlegen, wie ihr damals wart, wie ihr heute seid und was das für ein großer Zeitraum ist. 38 Jahre ist unglaublich lang. Und dann ist das eine richtig große Sache, die er hat. Eine richtig schwere Krankheit, die ihn 38 Jahre geplagt hat und die dafür sorgt, dass er 38 Jahre lang immer wieder an diesem Teich war, mit der Hoffnung, irgendwann gesund werden zu können. Und ich glaube, bei uns ist das so, dass wir, wenn wir um Sachen beten und erwarten, was Gott in unserem Leben tun will, dass wir dann sehr stark versucht sind, erstmal nur zu erwarten, dass Gott die kleinen Dinge in unserem Leben ändern will. Sowas wie, dass ich mich von meiner Erkältung wieder erhole, dass ich einen guten Tag habe, dass ich es schaffe, bei meiner Arbeit mit meinem Chef ein gutes Gespräch zu haben, um ihm endlich zu sagen, was besser laufen könnte, damit ich mich wohler fühle. Dass ich es schaffe, hier und da regelmäßig stille Zeit zu machen. Aber mit den großen Dingen, vielleicht beten wir sogar dafür, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich erlebe selten, dass Menschen wirklich erwarten, dass sich das konkret und in naher Zeit ändern wird. Bei den kleinen Dingen tun wir uns tendenziell leicht, aber bei den großen braucht es sehr viel Vertrauen und das fällt uns schwer. Und ich glaube, dass es normal ist, dass uns das schwer fällt. Jesus kam zu diesem Menschen, Vers 6. Als Jesus diesen Daligen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und das kann erstmal wie eine lächerliche Frage wirken. Ich meine, der ist seit 38 Jahren immer wieder an diesem Teich, wo Menschen sind, die gesund werden wollen. Und offensichtlich hat er mit seiner Krankheit schwer zu kämpfen und will etwas daran ändern. Und Jesus, der nebenbei schon weiß, der schon alles weiß, der schon weiß, dass er gesund werden will, fragt ihn, willst du gesund werden? Das wird erstmal etwas komisch, aber wenn man sich's genauer anguckt, ist diese Frage gar nicht so sehr komisch. Ich möchte zuerst darauf eingehen, Jesus fragt nicht, willst du dich besser fühlen? Ich glaube, das ist ein anderer Punkt, wie wir versucht sind, ich sag mal falsch, mit solchen größeren Situationen umzugehen. Dass wir gar nicht so die Erwartung haben, dass Gott die Situation wirklich bereinigen und aus der Welt schaffen will, sondern das geht dann mehr so in die Richtung, Gott, bitte hilf mir besser, damit umgehen zu können. Und ich sage nicht mal, dass das ein falsches Gebet ist, dass das ein falsches Anliegen ist. Aber Jesus in dieser Geschichte will noch tiefer gehen. Er will nicht nur, dass dieser Mensch sich besser fühlt und besser lernt, mit seiner Verzweiflung umzugehen, sondern er fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du, dass sich deine Situation radikal ändert? Und warum er das fragt, ich glaube, die Gefahr ist, gerade wenn man so lange unterwegs ist wie dieser Mann, 38 Jahre, dass der Fokus verloren geht, warum man etwas tut. Ich glaube, die ersten Wochen, die ersten Monate ist er noch zu diesem Teich gegangen und hatte die große Erwartung, dass er vielleicht irgendwie als Erster in diesem Wasser sein könnte und dass sich seine Situation ändern kann. Aber dann, während die Jahre weiter vorangehen, hat er immer mehr gemerkt, dass er wahrscheinlich nicht Erster werden würde. Und er hat immer mehr gemerkt, wie schwer es ist, doch irgendwas an der Situation zu ändern. Und es ist immer so weitergegangen und es hat sich nichts geändert. Und ich glaube, diese Versuchung ist dann groß, einfach das, was man sowieso tut, weiterzumachen und weiterzumachen, weil es ist, was man eben tut. Aber es geht der Fokus verloren, warum man überhaupt hier ist. Und ich glaube, mit unseren Gottesdiensten ist eine große Gefahr, dass das gar nicht so anders ist. Dass Menschen in die Gottesdienste, in die Kirchen kommen, ohne irgendein Bedürfnis, dass sich irgendetwas an ihrem Leben ändert. Es ist einfach, was man seit Jahren tut und was normal geworden ist und was irgendwie zum Alltag dazugehört, besonders am Sonntag. Aber so die große Erwartung, dass sich radikal etwas ändert, ist nicht vorhanden. Ich war zu meiner Zeit, als ich in der Oberstufe war, im Fitnessstudio und da ist das immer recht interessant zu sehen. So, es gibt die typischen jungen Leute, manchmal auch etwas ältere Leute, die man eigentlich immer da trifft, die immer fleißig am Trainieren sind und die sich körperlich richtig großartig entwickeln, beeindruckend aussehen, große Muskeln haben. Und wo man denkt, ja, denen gefällt es hier richtig gut, die fühlen sich hier wohl, die geben sich ganz rein und man sieht, was das bewirkt. Dann gibt es die Leute, die gelegentlich dahin kommen und wo man auch merkt, dass sie ein bisschen fitter werden, vielleicht nicht in diesem großen Rahmen, aber auch sie nehmen etwas mit aus ihrem Besuch. Und dann gibt es, und ich glaube, das ist in fast jedem Fitnessstudio, so ein, zwei Leute, die sind auch immer da, wenn man hinkommt. Aber die sitzen dann meistens nur an der Bar und unterhalten sich und treffen sich mit den Leuten und fühlen sich wohl, haben ein paar Drinks, gucken, wer so alles da ist, gucken den Leuten beim Training zu. aber sind selbst nicht so richtig bereit, etwas zu tun, und meistens sieht man das dann auch an ihrem Erscheinungsbild. Und sie sind genauso wie die anderen 4-5 Mal die Woche im Fitnessstudio, aber es ändert nichts an ihrem Leben, weil sie nicht das tun, was man im Fitnessstudio eben tut, weil sie sich nicht reingeben in der Art, für die das Fitnessstudio geschaffen ist. Und ich glaube, genauso gibt es in der Kirche Leute, die hinkommen und sagen, ich werde mich nicht ändern. Leute, die sagen, ich will mich nicht ändern, ich will so bleiben, wie ich bin, ich komme hier einfach her. Aber das Interessante ist, wenn man dann nachfragt, ist es bei eigentlich allen Leuten so, dass es trotzdem diese Dinge gibt, wo sie sagen, bei dieser Situation hätte ich schon gerne, dass sich das in meinem Leben ändert. Ich hätte schon gerne, dass sich meine Umstände ändern, dass Gott hier und da etwas für mich tut, aber ich selbst will mich nicht ändern. Wir mögen viel lieber die Idee, dass Gott unsere Umstände ändert, als die Idee, dass er uns selbst verändert. Und das kann man sich ganz leicht überlegen, wenn wir überlegen, wie bete ich in meiner persönlichen Zeit mit Gott? Was sind meine Anliegen, für die ich ganz viel bete? Sind das Dinge, die Gott für mich und in meinem Umfeld ändert? Oder sind das Dinge, die Gott in mir selbst ändern soll? Und auch hier, ich will nicht mal sagen, dass es falsch ist, dafür zu beten, dass sich mein Umfeld ändert, dass sich Situationen ändert und dass es mir auf diese Weise besser geht. Aber ich glaube, dieser zweite Teil, zu beten, dass Gott mich selbst verändert und mich selbst ihm zur Verfügung zu stellen, der ist noch wichtiger und hat noch mehr Durchschlagkraft. Jesus hat den Kranken gefragt, willst du gesund werden? Und seine Antwort in Vers 7 finde ich sehr spannend. Da steht, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Er beantwortet die Frage überhaupt nicht. Er ignoriert quasi, was Jesus ihm gesagt hat. Er bringt einfach seine Gründe, warum nicht funktioniert, dass er gesund werden kann. Und das besonders Spannende daran, finde ich, ist es absolut nicht falsch, was er sagt. Es ist absolut richtig, was er sagt. Da ist nichts dran auszusetzen. Es ist so, dass niemand da ist, der ihm hilft, ins Wasser zu kommen. Es ist so, dass er seit 38 Jahren immer wieder zu spät ist und keine Hoffnung hat, gesund zu werden. Alles Fakten, alles richtig und alles gut, was er sagt. Die Sache mit diesen Fakten ist, dass Glaube Fakten überschreiben kann. In Vers 4 stand, dass da dieser Engel das Wasser im Teich anrührt und dass der Erste, der dann hineinkommt, dass der gesund werden kann. Und das ist genau, wie Religion funktioniert. Alle versuchen irgendwas zu tun und der Erste kriegt die Belohnung, der das am besten gemacht hat, bekommt die Belohnung, bekommt, was er erwartet hat, und alle anderen müssen sich noch mehr anstrengen, um vielleicht irgendwann auch was bekommen zu können. Das ist Religion, aber Jesus kam zu denen, die es nicht schaffen konnten. Jesus kam zu denen, die zu langsam waren, wie diesem Mann, von dem wir nicht einmal den Namen wissen, aber von dem wir so viel lernen können. Du brauchst Jesus, dann bist du hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil Jesus nicht von dir erwartet, dass du irgendwo der Erste bist, damit du etwas von ihm bekommen kannst. Und das noch Bessere ist, wir müssen Gott nicht mal anflehen, dass er etwas für uns tut. Denn Jesus ist schon für uns gestorben und er hat schon gegeben. Das heißt, unser Thema ist nicht mal, Gott dazu bewegen zu müssen, dass er etwas für uns tut, sondern unser Thema ist, Gott zu sagen, hier bin ich, bitte handle in mir. In Vers 8 und 9 antwortet Jesus dann dem Kranken und sagt, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging umher. Und auch da wieder, die beiden scheinen so völlig aneinander vorbeizureden. Erst kommt die Frage von Jesus, dann der Kranke antwortet überhaupt nicht darauf, zählt einfach seine Gründe auf und Jesus ignoriert die Gründe einfach und sagt, steh auf, geh umher. Und er macht, was Jesus gesagt hat und ist gesund. Jesus geht nicht einmal auf diese Gründe ein, obwohl alle Gründe, die der Kranke genannt hat, richtig sind. Und das ist, weil die Gründe für Jesus keine Rolle spielen. Wir haben uns am Anfang gefragt, was nötig ist, um dahin zu kommen, dass wir mit Gott einen sogenannten Durchbruch schaffen können, dass Veränderung wirklich stattfinden kann in den Situationen, wo wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Und ich glaube, sein Durchbruch mit Gott beginnt dort, wo meine eigenen Begründungen aufhören. Durchbruch mit Gott beginnt dort, wo meine eigenen Begründungen aufhören. Und ich habe da bewusst das Wort Begründungen gewählt. Ich war am Anfang versucht, Ausreden zu benutzen, aber dann habe ich überlegt, das sind keine Ausreden, was der Mann da hat. Das sind gute Gründe, die richtig sind. Und ich glaube, das ist die richtig große Herausforderung an der Sache. Weil in unserem eigenen Leben aufzuhören, Ausreden vorzubringen, warum wir etwas mit Gott nicht tun können, das ist noch vergleichsweise einfach umzusetzen. Weil dann können wir sagen, okay, ich weiß, es ist nur eine Ausrede, ich weiß, das ist ein Grund, den ich vorschiebe, der aber eigentlich nicht richtig ist. Weil wenn ich ehrlich bin, ist das und das so und dann kann ich das doch machen. Sondern es ist noch radikaler, es ist noch herausfordernder. Wir sollen unsere Begründungen, die eigentlich richtig sind, bereit sein, beiseite zu legen. Und ich sage nicht mal, dass das einfach zu leben ist, weil wir Menschen, wir sind so, wir wollen begründen. Und gerade wenn es darum geht, warum wir etwas nicht schaffen können, sind wir sehr schnell dabei, gute Gründe und Erklärungen zu finden. Aber das alles spielt für Jesus keine Rolle. Und ich habe was sehr Cooles erlebt vor ein paar Jahren. Und zwar war das so, dass meine Mutter hat mir erzählt, sie hat Knieprobleme, ich weiß nicht, irgendwas mit Knorpeln oder dann Probleme mit Treppensteigen und zu kommen. Und sie hat mir irgendwann gesagt, Jonathan, es tut mir leid, ich habe das und wahrscheinlich habe ich dir das vererbt und wahrscheinlich wirst du das auch bekommen. Und es hat nicht so lange gedauert, 1-2 Wochen, dann habe ich beim Fußballspielen plötzlich gemerkt, meine Knie tun weh. Und ich bin so weitergelaufen und habe angefangen zu merken, oh, beim Treppenlaufen, meine Knie tun auch weh. Und dann habe ich gemerkt, beim Fußballspielen, das war dann eine Woche später, es wird immer stärker. Und es fing dann irgendwann an, dass ich gar nicht mehr so wirklich in der Lage wäre, gut Kniebeugen machen zu können. Also
hätte sehr, sehr weh getan.
Und das ging so weiter. Und ich hatte mich in der Zeit vorher schon sehr viel mit dem Thema Heilung, wann wir Gott heilen, beschäftigt. Ich habe coole Sachen erlebt, dass Gott Menschen geheilt hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Gott, so kann das nicht weitergehen. Und ich habe diesen Grund von meiner Mutter bekommen. Ich habe gesagt, bei Gott spielt das keine Rolle. Ich glaube, er kann mich heilen, er will mich heilen. Und ich habe dafür gebetet. Ich weiß noch genau, ich lag im Bett und ich habe dafür gebetet. Habe die Beine einmal angezogen, einmal ausgestreckt und gemerkt, ich spüre absolut nichts mehr. Es ist alles ganz klar. Und seitdem habe ich nie wieder Probleme gehabt. Das ist ja schon 3-4 Jahre her. Und habe nie wieder gemerkt, dass ich irgendwie größere Probleme mit meinen Knien habe. Und geht bis heute so weiter. Und ich glaube, dass es viele Situationen gibt, wo uns diese Vorstellung blockiert, dass wir eine logische Erklärung haben, die absolut richtig ist, die Gottes Handeln aufhalten kann. Weil Gott will, dass wir ihm über unsere Erklärungen hinaus vertrauen. Und das funktioniert so genauso bei anderen Themen. Süchte ist eine ganz große Sache. Ich erlebe in Jugenden immer wieder beim Thema Pornografie, wie den jungen Männern erzählt wird, dass das ein richtig schweres Thema ist und dass sie sich absolut fern davon halten müssen. Und wenn sie zu nah da herankommen, werden sie sich nicht wehren können, weil das Verlangen zu stark ist. Und ganz ehrlich, ich denke, das ist der falsche Weg. Ja, es ist so, dass es eine große Versuchung ist und ich weiß, dass viele Menschen Probleme damit haben. Aber meine Einstellung dazu ist, dass Gott mich ausgerüstet hat, dass ich jederzeit Nein sagen kann und er mich frei davon gemacht hat, in diese Versuchung in einer Form hineinzukommen, wo ich mich nicht wehren kann. Und meine Lösung dafür ist nicht zu sagen, ich vernachlässige dieses Thema und rede es klein und sage, ich muss nicht aufpassen. Aber meine Reaktion wäre, ja, ich muss aufpassen, aber ich bin von Gott so ausgerüstet, dass ich niemals hineingezogen werden kann, wenn ich aufmerksam bin. Ich glaube, auch das ist sowas, wo wir unsere Erklärungen haben, warum das alles so schwer ist und warum es uns hineinziehen kann. Aber wenn wir anfangen zu sagen, ich glaube, dass Gott noch weiter oben ist und noch mehr Kraft in meinem Leben hat, erfahren wir, dass wir das auch ausleben können. Und alle Bereiche, die ich am Anfang abgedeckt habe, Krankheit, Süchte, Beziehungen, um auch noch zu den Beziehungen zu gehen. Ich hatte, als ich so 15, 16, 17 war mit meinem Vater, keine große Krise, aber es war so, dass wir einander nicht so gut verstanden haben, weil er andere Erwartungen an mein Leben hatte. Ich kam mit ihm nicht so klar. Es war, wie gesagt, nicht richtig schlimm, aber es war so, dass dann zum Beispiel angefangen, immer bei handwerklichen Sachen, hatte ich eine unkonventionellere Art, daran zu gehen, und er hat angefangen, sich darüber lustig zu machen, und ich habe gemerkt, es entwickelte sich, dass ich nicht mehr handwerklich irgendwas machen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, auch wenn mein Vater nicht dabei war, alle würden sich gleich über mich lustig machen. Ich hatte überhaupt keine Idee, wie ich das machen sollte, und habe einfach aufgehört, irgendwas zu machen. Und dann bin ich irgendwann diesem Thema begegnet und habe gesagt, Gott, ich habe eine absolut logische Erklärung, warum mir das schwerfällt. Aber ich glaube, dass du mich jetzt direkt davon frei machen kannst und ich will einfach frei davon weiter vorangehen Und ich bin nicht so ein super Handwerker geworden, aber es fällt mir jetzt leicht, einfach mit anderen irgendwo mit anzupacken, was zu machen, auch wenn Leute mir zugucken, was zu machen, und bin auch davon frei geworden. Und ich glaube einfach, es sorgt für so viel Freiheit, sagen zu können, ich stelle Gott über das, was meine eigenen Erklärungen sind. Und ich will damit nicht sagen, dass jetzt, wo ich das erkannt habe, ich alles perfekt umsetze, und ich will auch nicht sagen, dass wenn man das alles perfekt umsetzt, dass man aufhört, Probleme zu haben. Es ist nicht so, dass man aufhört, Probleme zu haben, aber es ist so, dass man dahin kommt, dass kein Problem mehr zu groß erscheint, weil man weiß, es gibt immer diese größere Lösung, die Gott hat. Und weil man weiß, es gibt keine Situation, die keinen Ausweg hat. Egal was es ist, Gott steht über meinen eigenen Begründungen. Und ich glaube, es ist so oft so, dass während wir beschäftigt damit sind, Gott zu bewegen und zu bitten, dass er unsere Situation verändert, hat Jesus eine völlig andere Vorstellung davon, was passieren soll. Könnte es sein, dass während du wartest, dass Gott vom Himmel herabkommt, wie die Leute am Teich es gemacht haben, dass Gott darauf wartet, dass du aufstehst und sagst, hier bin ich, Gott, verändere mein Leben, mach, was immer nötig ist? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass mit dieser Einstellung, dass wir alle Probleme loswerden, aber mir gefällt diese Vision zu wissen, was immer in meinem Leben kommt, es wird eine Lösung geben mit Gott. Und ich glaube, je mehr wir uns da hineingeben, desto schneller merken wir, dass Probleme immer schneller gelöst werden und dass wir mit Gott wirklich vorankommen. Und deshalb will ich, dass der Satz, den wir alle mitnehmen können, dieser ist: Durchbruch mit Gott beginnt dort, wo meine Begründungen aufhören. Und ich möchte zum Abschluss dafür beten, dass Gott uns einfach hilft, das in unserem Leben festzumachen und diesen Mut aufzubringen, zu sagen, ja, ich habe meine Begründungen, aber ich erwarte, dass Gott durch diese Begründungen hindurch und darüber hinaus handeln will. Wir können gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Du hast gesagt, denen, die glauben, ist nichts unmöglich. Und ich danke dir, dass wir das mit dir immer wieder erfahren dürfen. Ich danke dir, dass du keine Perfektion von uns erwartest, dass du uns zugestehst, Fehler zu machen und dazu zu lernen. Aber ich danke dir, dass gleichzeitig mit dir alle Türen offen stehen, dass nichts unmöglich ist und du uns eine Perspektive gibst, die über alles, was ohne dich wäre, hinausgeht. Und ich bitte dich, dass du uns die Stärke gibst, gerade in schwierigen Situationen uns daran zu erinnern, dass du über unsere Begründungen hinaus handeln kannst, und bitte dich, dass du das in unserem Leben festmachst, dass du uns zeigst, wo du in uns arbeiten willst, uns verändern willst, und danke dir, dass du immer für uns da bist. Amen.